NZZ Akzent. Der Samstag. Nicole Anliker ist seit rund 15 Jahren Teil der NZZ Auslandredaktion. Als Redaktorin in Zürich, aber auch 3 Jahre lang als Lateinamerika-Korrespondentin in Rio de Janeiro. 2021 übernahm sie die Leitung des Newsrooms, aber nach 4 Jahren etwa wollte sie wieder ins Feld. Seit letztem Herbst lebt Nicole in Istanbul als unsere Korrespondentin für die Türkei und für Südosteuropa. Und dazu gehört natürlich auch Griechenland. Das EU-Land, das 2009 fast bankrott gegangen wäre, aber seit einigen Jahren einen gewissen Aufschwung erlebt.
Sehr viele alte Häuser wurden in Athen verkauft und wurden renoviert von Leuten mit sehr viel Geld. Und er hat natürlich damit sehr viel Geld gemacht.
Nicole war unterwegs in Athen und wollte sich genauer anschauen, was denn passiert ist, nach dem Beinahe-Kollaps, nach den Sparprogrammen. Dabei trifft sie Beamte, einen reichen Unternehmer und einen, der alles andere als reich ist. Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen. Die weltweite Rezession durch die Bankenkrise 2008 führte im massivst verschuldeten Griechenland fast zum Staatsbankrott. Und das hätte unabsehbare Folgen für die zum Teil ebenfalls hochverschuldeten EU-Länder gehabt. Es ging also um viel mehr als um ein Land damals. Es ging um das Überleben des Euroraumes als Ganzes. Die EU handelte mit den mehrmals wechselnden griechischen Regierungen über Jahre hinweg sogenannte Memoranden aus, also Notfallkredite, Finanzspritzen, über 250 Milliarden Euro insgesamt. Aber geknüpft war das alles an sehr strenge Bedingungen für Griechenland. Der Staat wurde zu Reformen gezwungen, vor allem aber zu einem Sparkurs mit Lohnkürzungen und Entlassungen im öffentlichen Sektor. Die Mindestlöhne wurden gesenkt für unter 25-Jährige um fast einen Drittel. Und in einem Referendum 2015 lehnte die griechische Bevölkerung dieses Spardiktat übrigens klar ab. Es wurde dann aber trotzdem umgesetzt. Das sehr grob zusammengefasst jetzt. Ein Vorwurf an die Griechen damals wie heute lautet, die hinterziehen doch alle einfach Steuern. Und darum reiste Nicole von Istanbul aus erstmal nach Athen und dort zur Steuerbehörde.
Das Steuerthema war für mich von Anfang an klar, dass ich es machen wollte, weil die Steuerhinterziehung, die war immer wieder ein Thema. Man hat immer wieder darüber gelesen und Griechenland hat tatsächlich da ein paar sehr interessante Reformen auch gemacht. Ich habe mich natürlich dann 2-3 Mal nochmal versichert, damit ich dann wirklich so das machen kann, was ich mir vorstelle und dann nicht plötzlich da bin und dann habe ich eben ein Interview mit einem Mann, der einfach nur hinter dem Computer sitzt. Das haben sie mir aber versichert. Ich bin zu der Zentrale gefahren von dieser Steuerbehörde und wurde da mal zuerst in Empfang genommen. Da waren ganz viele Leute, die irgendwie alle wussten, dass ich komme, haben extra Kaffee und Gipfel so aufgestellt. Und ich musste mir jetzt auch ein bisschen ein Bild machen. Und ich war zuerst in diesem Boarding Room. Da wird eigentlich 24 Stunden lang gearbeitet, um Steuerhinterziehung und die Schattenwirtschaft zu bekämpfen. Man hat verschiedene Bildschirme, wo man Drohnenbilder quasi live reinbekommt von irgendwelchen Kontrollgängen gemacht werden. Man hat Satellitenbildern. Man hat Landkarten, auf denen man sieht, wo so quasi Risikofaktoren, sagen sie dem, sind. Das sind irgendwelche Läden oder Tankstellen oder bei denen man vermutet, dass da Schattenwirtschaft begangen wird. Und ich ließ mir dann das alles erklären. Da war sehr viel Offenheit da von allen, das heißt von den Analysten selber, die da arbeiten und das alles machen. Die haben mir das sehr im Detail erklärt und Statistiken gezeigt und wie sie vorgehen. Und danach sind dann die beiden Steuerfahnder gekommen, Kitsios und Stasi, mit denen ich dann unterwegs war.
You can do doctors, you can do lawyers.
Everything.
Whatever you parking.
Und wir sind dann von da losgegangen. Das ist ein bisschen außerhalb der Innenstadt von Athen. Und sie haben mir diesen Weg dahin ein bisschen erklärt, wie sie arbeiten.
It plays a huge role how you treat them. If you are kind, they are kind. Of course they are suspicious at first.
Sie sind immer in Teams unterwegs, zu zweit oder zu dritt. Manchmal auch mehr, wenn es eine große Sache ist. In dem Tag haben sie Stichproben gemacht, das machen sie teilweise. Teilweise gehen sie aber auch irgendwo hin, wo sie ganz klare Hinweise haben. Da wird irgendwas gemauschelt.
How are people reacting when you come?
as in your country.
They don't like
we
it.
We are not welcome.
Und an dem Tag sind wir in ein traditionelles Café gegangen in dem Quartier und haben da quasi diese Kontrolle gemacht. Also man kommt da rein und niemand weiß, dass man da, wer man ist. Und ja, ich war ein bisschen nervös, da habe ich schon gedacht, das ist ja schon noch ein spezieller Beruf, weil eigentlich freut sich einfach wirklich niemand, wenn du da ankommst. Und das haben die auch beide gesagt.
Ja.
Man muss da ja ziemlich hart gesottet auch sein.
Und wie war die Reaktion? Wie haben die Leute in dem Café auf euch reagiert?
Man muss sagen, das war ein sehr traditionelles Café. Da saßen sehr viele ältere Leute. Die Besitzer oder Chefs waren nicht da, sondern nur die Angestellte. Und die war total kooperativ und total nett. Es gab dann schon es war ein Mann, der saß dann da und trank Kaffee. Das sind natürlich Leute, es sind ganz sicher Leute, die täglich dahin kommen oder oft, also Stammgäste, weil das war so ein Stammgäste-Café. Und da wurde natürlich dann schon ziemlich schnell mal der Spruch, was macht ihr hier? Was kommt ihr hier die Kleinen kontrollieren? Ihr solltet euch mit den großen Fischen auseinandersetzen. Funktionierte dann auch irgendwie technisch nicht gerade alles, was hätte funktionieren sollen vom Kassensystem. Da wurde die Kellnerin schon ein bisschen nervöser. Aber es war dann ziemlich schnell auch entspannt. Und ich glaube auch, das hat sehr viel damit zu tun, wie diese beiden Steuerfahnder das machen.
You can learn to read people. You can see them from how they look at you at the first sight.
Of course.
And you can understand.
You treat them with respect, first of all.
Yeah. The important is what Panagiotis said, respect. You must respect them. If you respect them, they respect you.
Sie sprechen immer wieder von Respekt.
Ja, Respekt, freundlich, das sei einfach ihre Aufgabe, das zu machen und eigentlich auch immer ruhig zu bleiben. Und sie meinten eigentlich auch, dass sehr selten irgendetwas passiert, dass Zwischenfälle gibt. Und wenn es die gibt, sind das öfters eher die Gäste, die da sitzen und gar nicht die Restaurantbesitzer oder die Angestellten. Und als ich dann rausgegangen bin, habe ich nur zu ihnen gesagt, also diese Kellnerin, die war jetzt total easy und kooperativ. Und dann meinte dann Kitios zu mir, also der Mann, ja, die wusste ja von Anfang an auch, dass sie nichts zu verstecken hatte. Also wird alles durchleuchtet quasi, weil das Kassensystem ist live verbunden mit einem digitalen System der Steuerbehörde und dann sieht man mit ein paar Handgriffen auf einem iPad alles. Und das durchleuchtet man innerhalb von wenigen Minuten. Und ja, die war natürlich ruhig, weil sie auch wusste, dass da alles richtig gemacht wird. Das ist natürlich auch ein Punkt.
Sie haben nichts gefunden in dem Fall, okay.
Nein.
Dieser Gast, der da gesagt hat, geht doch auf die großen Fische, hat der nicht auch ein bisschen recht?
Ich glaube, das ist eine Frage, die ich verstehe, dass man sie fragt. Aber ich glaube, gerade in Griechenland, natürlich gibt es die ganz vielen großen Fische. Natürlich stimmt das. Aber in Griechenland ist es halt auch tatsächlich so, dass man vor allem in der Vergangenheit, das hat sich jetzt wirklich gebessert in den letzten Jahren, dank dieser Reform, dieses Systems, aber halt sehr viele Bürger das gemacht haben. Das heißt, zig Cafés, zig Restaurants, also im Gastgewerbe, vom Mechaniker bis zum Handwerker. Es wurde sehr, sehr, sehr viel Schattenwirtschaft begangen, Steuern hinterzogen, auf kleinem Niveau auch. Das mit den großen Fischen ist ja nicht so, dass sie das nicht versuchen anzugehen. Also wie ich erklärt bekommen habe, ist das auch. Das ist natürlich aber auch anders. Es ist sehr oft dann organisiertere Kriminalität, was dann auch einen anderen Schwierigkeitsgrad hat. Aber ich glaube, es geht auch darum, die normalen Bürger irgendwie auch ein bisschen in Anführungszeichen zu erziehen, dass Steuerzahlen zu einer Pflicht gehört. Das wurde mir sehr oft gesagt. Das wurde mir auch von Bürgern selber gesagt, die sich lustig machen über sich selbst. Und mein so Steuerhinterziehung ist unserer DNA. Das habe ich oft gehört, auch in Cafés oder beim Abendessen mit privaten Leuten. Und wie so, ja, wir waren uns das sehr oft nicht gewöhnt und wir müssen halt jetzt Steuer zahlen, so quasi. Und es wurde halt auch nicht kontrolliert. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Wenn nicht kontrolliert wird und es alle machen, dann ist es natürlich auch, die Verlockung ist dann natürlich größer.
Mhm. Und gleichzeitig, wenn man irgendwie an die Krise denkt, kann man sich dann auch fragen, ja, was macht dieser Staat eigentlich für mich? Warum soll ich denn überhaupt so viel Geld abgeben, wenn das dann nicht klappt?
Ja, und dann hört man wieder von einem riesen Korruptionsskandal, der auf höchster Ebene begangen wird, mit EU-Geldern, die letzten Sommer herausgekommen sind. Und findet dann so, ja, und dann kommen sie bei mir und fragen mich, ob ich diese beiden Cappuccinos versteuert habe.
Ja.
Und das versteht man natürlich auch. Aber das Interessante ist auch, dieser Unmut über genau diese Sachen, die haben auch die Steuerfahnder verstanden. Also ich habe auch mit ihnen darüber gesprochen und habe gesagt, die Leute, es gibt natürlich auch Korruption bis in die höchsten Etagen und die Leute sehen das, die Leute hören das und haben natürlich dann auch Mühe zu verstehen, warum sie jetzt so krass kontrolliert werden. Hm. Und die verstehen das aber auch alle.
Trotzdem, laut einer repräsentativen Umfrage misstrauen 79% der griechischen Bevölkerung dem Staat. Und der lässt sich noch ganz andere Dinge einfallen, um mehr Steuern zu generieren. Eine Lotterie zum Beispiel, in der jede Rechnung, die digital, also nachverfolgbar hinterlegt wurde, monatlich Preisgelder gewinnen kann. Oder aber eine App, mit der Kunden die Quittung aus einem Geschäft scannen können. Und so können sie dann überprüfen, ob der Betreiber den vollen Betrag ans Finanzamt übermittelt hat. Und so kommen die Behörden eleganterweise auch noch zu diesen Infos. Soweit so gut jetzt. Auf ihren Wegen durch Athen ist Nicole etwas klar ins Auge gefallen. Das Stadtzentrum ist zum Teil schwer wiederzuerkennen. Vorher ärmere Viertel sind heute voll mit Restaurants und Bars. Und dort, wo früher schon viele Touristen waren, gibt es jetzt eigentlich nur noch Boutique-Hotels und so weiter. Nicole will mehr über den Immobiliensektor wissen. Und einmal mehr zeigt sich da, wie wertvoll Stringer sein können. Die lokale Journalistin Daphne Tollis, die manchmal auch für Nicole übersetzt, die kann Nicole einen sehr interessanten Gesprächspartner vermitteln. Einen Mann mit dem Namen Michael Moussou.
Der hat ein Immobilienbüro für Luxuseigentum. Also man weiß, man kann sich ja vorstellen, was das für eine Klientel ist. Und ich habe dann auch gelesen, dass der irgendwie Opernsänger mal war, früher auch noch mal, und dass er in New York gelebt hatte. Und das ist ein 65-jähriger Mann, ganz feingliedrig.
It can be a very graceful life. That's why a lot of people are coming to stay here. Mm-hmm. A lot. Mm-hmm.
Und er sagte von sich selbst, dass ich durfte kein Foto von ihm schießen. Er sagte dann, ich sehe aus wie Hemingway, das geht doch jetzt nicht.
Stimmt das?
Ja, ich kann dir nur sagen, er hatte so graue, längere Haare, die ein bisschen abstanden auf allen Seiten. Und man würde definitiv jetzt nicht denken, dass er halt mit so viel Geld drum hantiert. Ja.
Wo hast du den getroffen?
Ich habe ihn getroffen bei ihm in seinem Büro. Er wollte mich zuerst in einem Café treffen. Ich habe dann gesagt, nein, ich will in sein Büro kommen. Man muss sagen, das ist in der teuersten Ecke Athens, ist dieses Büro tatsächlich wenige Meter vom Präsidentenpalast entfernt. So sah dann auch die Straße aus, voll mit Securities und Limousinen. Er hat dann eigentlich in einer einer Wohnung, hat er dieses Büro, das total schick ist. Also das Bad ist dann halt einfach nur aus Marmor und überall hängt Kunst und alles ist sehr geschmackvoll eingerichtet mit wunderschönem altem Parkett und hohen Räumen. Ja, es sieht eigentlich mehr nach einer Luxuswohnung aus mit einem Computer auf dem Tisch, als tatsächlich nach einem Büro.
Passt, ja.
Passt absolut, natürlich, ja.
War denn der glücklich über die Situation oder war der nicht zufrieden? Also, wie waren die letzten Jahre seit der Krise für ihn?
Er ist ganz, also man muss auch sagen, das ist natürlich ein sehr gebildeter Mann. Der kommt selber aus einem reichen bürgerlichen Umfeld, weil das Haus, wo er das Büro hat, war auch das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Also gibt es ja schon mal ein Gefühl von, wo der kommt. Ja, er ist ganz sicher, gehört er zu den Gewinnern von dieser Entwicklung in den letzten Jahren, die sich halt in diesem ganzen Immobiliensektor quasi niedergeschlagen hat. Sehr viele alte Häuser wurden in Athen verkauft und wurden renoviert von Leuten mit sehr viel Geld. Und er hat natürlich damit sehr viel Geld gemacht. Er selber würde das aber nicht zugeben. Darum sage ich das auch so. Er ist glücklich oder nicht, das ist etwas, alle Fragen, die man ihm gestellt hat in diese Richtung, denen entweicht er mehr oder weniger.
You have the housing market as is, as you see it visible, which is good and healthy and whatever. Mm-hmm. Healthy meaning that the prices are high, therefore.
Er sagt nicht, für mich ist das gut oder nicht gut. Er sagt, dieser Branche geht es gut. Es ist eine gesunde Branche. Eine gesunde Branche heißt, die Preise sind oben und sie steigen. Das heißt, es ist eine gesunde Branche. Blendet aber auch nicht aus, dass es natürlich da auch eine andere Seite gibt, von der nicht alle von dem profitieren.
Was hat sich denn da getan?
Ich glaube, ein großer Punkt sind diese goldenen Visas.
Which for the first few years with 250,000 people would get the golden visa apartment.
Griechenland hat goldene Visas eingeführt. Kurz erklärt hat man Käufern, also quasi Investoren, besser gesagt, Investoren, ausländischen Investoren, die Immobilien kaufen für einen gewissen Betrag, die bekommen im Gegenzug Aufenthaltsbewilligung in Griechenland und damit in der EU. Und nicht nur für sich, sondern auch für Familienangehörige.
Would not set foot in it from Cameroon or from Turkey, whatever.
Und das hat dazu geführt, das hat man auch jetzt gesehen, das hat, seit das eingeführt wurde, vor allem 24, 25 extrem angestiegen. Und das sind dann sehr oft auch Leute, die sind gar nicht interessiert in einer Wohnung oder in einem Haus unbedingt in Griechenland, sondern die investieren sehr, sehr, sehr viel Geld, weil sie das haben, im Gegenzug, um so eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Und deren Immobilien stehen dann entweder leer oder die vermieten die sehr teuer halt mit Airbnb. Und es gibt gar nicht so dermaßen viele Hotels, sondern sehr, sehr viele Private vermieten ihre Wohnungen.
It was a perfect marriage between Airbnb.
Yeah. Er nannte es ja die perfekte Hochzeit zwischen diesen Gold und Visas, also Leute, die mit viel Geld investieren und dann diese Immobilien vermieten können. Für natürlich auch viel höhere Preise, weil die sie ja im Tagessatz vermieten können, als sie das tun würden an jemand Normales, der da wohnt und sie auch viel mehr ausgeben können. Und damit sind natürlich auch die Preise, also nicht nur die Preise, um Boden zu kaufen, sind extrem in die Höhe gestiegen. Er hat mir gesagt, 2017 bei der Krise war ich, glaube ich, der Quadratmeter in Kolonaki, das ist ein schickes Quartier, war bei 3.500 €. Heute, je nach Lage im Quartier und je nach Höhe, also höher wie teurer, 5.000 bis 12.000 € pro Quadratmeter.
Ja.
Und das hat sich natürlich auch auf die Mietpreise niedergeschlagen. Die sind sehr hoch geworden.
Hat er kein schlechtes Gewissen?
Nein, das hat er sicher nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, er weiß um die Problematik Bescheid, die natürlich so eine Entwicklung mit sich bringt, ist aber auch halt eine Natur eines kapitalistischen Systems. Und das sagt er auch genau so.
But at the same time, of course, people are frustrated here.
Everybody's right. Everybody's right.
Entwicklung komme halt so, was ja auch so ist tatsächlich. Und es gibt halt immer Gewinner und Verlierer in der ganzen Sache. Und aufs Große und Ganze wird sich dann das schon auch ausgleichen mit der Zeit. Er sagt aber auch, oder er hat ganz klar gesagt, viele Leute können ihre Mieten nicht mehr bezahlen oder finden keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Und da appelliert er dann an den Staat.
Also Intervention eigentlich?
Das ist seine Meinung, ja. Also er meint, der Staat soll quasi diesen Leuten, die so am anderen Ende sind, dann halt bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stellen.
Heute, Jahre später, die Wirtschaft wächst, die ersten Notfallkredite aus der Krisenzeit hat das Land eben erst zurückgezahlt, frühzeitig sogar, um Zinsen zu sparen. Es bleiben aber noch viele Milliarden übrig, die das Budget weiterhin belasten. Gleichzeitig steigen eben die Mieten und auch die Teuerung, die Inflation steigt viel schneller als die Löhne. So wie in praktisch allen Ländern. Am schwersten trifft es in Griechenland die Alten, die mit Rente, und auch die Jungen. Nicole trifft zum Beispiel Michalis Rompos, einen Barista.
Der war Mitte 20. Wir haben ihm Kaffee abgeholt. Er hat dann noch seinen Cousin und einer seiner Freunde mitgenommen. Und haben dann lange mit dem jungen Mann gesprochen, der eine harte Realität lebt als Mitte 20-Jähriger, jetzt gerade auch, wenn man das vergleicht mit Schweizer Verhältnissen. Ich war sehr beeindruckt, aber er ist überhaupt nicht jammernd oder, also er hätte ja totales Recht, das zu machen oder irgendwie über diese Regierung zu, whatever, könnte er ja in seiner Situation, und das macht er nicht. Er versucht eigentlich das Beste da rauszuholen.
Nein.
Er arbeitet 40 Stunden Woche, also 100% Job in einem Café. Da verdient er 800 Euro. Also er wohnt in einer WG mit einem Freund. Ein großer Teil von diesem Lohn geht für sein Zimmer in die WG ran. Die Wohnung ist aber verschimmelt und hat keine Heizung, weil im Winter ist es halt dann auch in Athen nicht mehr so warm, weil es nicht so isoliert ist. Also muss man dann halt mit Elektroofen und mit Klimaanlage, weil was wir ja nicht wissen, in der Schweiz mit Klimaanlage kann man ja auch heizen. Das ist in unserem Verständnis nicht so normal, aber man kann natürlich auch heizen. Das sind dann enorme Elektrizitätskosten. Im Sommer ist es super heiß in Athen, also muss man es auch wieder kühlen. Also der hat extreme Ausgaben von der Miete bis zu den Elektrizitätskosten. Und dann kommt noch das Essen und dem bleibt eigentlich Ende Monat sehr, sehr wenig übrig. Er leistet sich damit seine Zigaretten, die er dreht, sagte er mir. Und sonst eigentlich nicht sehr viel. Darum sind sie halt viel im Park und würden quasi durch die Stadt spazieren und die Stadt erkunden. Er kommt nicht aus der Stadt, muss man sagen. Er ist erst letztes Jahr nach Athen gezogen. Das heißt, er ist auch noch auf der Entdeckung der Stadt und will jetzt eine Ausbildung machen, so irgendwie in diesen Herbst, irgendwie als Musikproduzent, Engineering, DJ. Das will er neben der Arbeit machen, die er aber auch 100% machen muss. Und meint jetzt, dass er ein bisschen mehr Geld verdient, will er Überstunden machen und für jede zusätzliche Stunde kriegt er 5 Euro.
Und das ist viel? Nicht, oder?
Das ist Norm in Griechenland. Und er sagte dann zurück, ja, also in anderen Jobs im Gastgewerbe bekommt man 3,50 Euro pro Stunde. Also quasi, um wie zu sagen, also diese 5 Euro sind gar nicht so schlecht. Und als ich ihm das dann auch zum Schluss gesagt habe, dass ich sehr beeindruckt bin, was er für einen Umgang mit dieser Situation hat und er will noch mehr arbeiten halt und noch mehr und seine Träume verwirklichen und die Situation ist halt, wie sie ist, aber es könnte schlimmer sein, so, dass ich sehr beeindruckt bin, dann konnte er das gar nicht verstehen, dass ich das war.
Es war so normal für ihn.
Ja.
Die Schlussfrage. Nicole war tagelang unterwegs in Athen und Umgebung, hat all diese Menschen getroffen und die Veränderungen gesehen. Was hat sie überrascht? Was hat sie gelernt?
Ich habe sehr, sehr viel auf dieser Reise gelernt. Also erstens mal war mir auch nicht mehr ganz so bewusst, wie diese Finanzkrise halt damals, wie schlimm, also wie das Land war ja wirklich am Boden. Und das spürt man, also das zerrt an den Leuten aber bis heute auch. Die Leute müssen hier sehr resilient sein, um das alles die ganze Zeit durchzustehen und das müssen sie bis heute. Also das merkt man der ganzen Atmosphäre schon auch noch an, wenn man mit den Leuten spricht. Aber ich glaube auch, es haben sich sehr viele Sachen gebessert. Es sind nicht nur die Indikatoren, die Arbeitslosenquote ist runtergegangen oder das BIP wächst, aber das sagen die Leute auch. Es ist auch sehr vieles ist auch besser geworden, aber es ist halt immer noch schwierig. Und es hat sich nicht für alle gleich gebessert, aber es ist auf dem Weg der Besserung.
So etwas Ähnliches hat übrigens auch der griechische Finanzminister zugegeben, als unsere Korrespondentin Nicole Anliker ihn getroffen hat. Nicole sagt, er sei überraschend ehrlich gewesen. Wer das nachlesen will, findet den ganzen Text in den Infos zu dieser Folge. Ihr könnt ihn euch neu auch vorlesen lassen, unterwegs im Auto, mit Apple CarPlay und Android Auto. Das gilt auch für alle unsere Podcasts. Mehr Infos sind ebenso in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke, bis bald.